Ja, ich wünsche uns, möchte uns grüßen mit dem Segensspruch, den Paulus nennt: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie seien mit uns allen. Wir sind zusammen, weil Gott selbst sich für uns interessiert. Das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte ist der Weltgeschichte. Ist nicht der Irakkrieg heute oder Irankrieg, den wir im Moment haben, sondern das Kommen Gottes in diese Welt hinein. Gott hat sich offenbart. Die Religionen der Welt, da gibt es viele religiöse Bücher, wie zum Beispiel die Bhagavad Gita im Hinduismus oder Koran im Islam. Das sind Bücher, die schreiben dem Menschen vor, was er zu tun hat, was Menschen machen sollen. Die Bibel, für die Bibel ist das ein Nebenthema. Die Bibel erzählt eine Geschichte, eine große Geschichte, dass Gott diese Welt geschaffen hat, Menschen in seinem Bild geschaffen hat, uns, und dass die Menschen sich von Gott entfremdet haben. Die Bibel nennt das Sünde, in Trennung von Gott leben, autonom leben, ohne Gott. Und dass Gott dann in diese Welt hineinkommt, in Jesus Christus. Wir glauben das, deshalb sind wir hier zusammen, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Er lädt uns ein, mit ihm zu leben. Und dazu gehören dann auch ein paar Gebote, aber die sind nicht das Ziel. Das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Als Jesus in diese Welt hineinkam, vor 2000 Jahren, da kam er in sein Volk Israel hinein. Johannes Evangelium sagt am Anfang, er kam in diese Welt, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist das große Elend zur Zeit des Neuen Testamentes, dass Jesus da auf dem Ölberg sitzt und weint über Jerusalem. Ich habe euch versammeln wollen wie ein Hirte, wie eine Henne ihre Küken. Ihr habt nicht gewollt. Und Paulus klagt darum, lieber wäre ich verstoßen, ich für mein Volk, wenn sie gerettet würden. Im Johannesevangelium haben wir die Geschichte erzählt, sehr dramatisch, wie Jesus in Israel lebt und wie das Volk ihn verlässt. Und die Geschichte, das Kapitel, wo das konzentriert erzählt ist, ist das Kapitel 6 im Johannesevangelium. Das beginnt mit dem Wunder, als Jesus die 5000 speist. Die Menschen sind begeistert, sie freuen sich darüber und wollen ihn zum König machen. Und am Ende des Kapitels, da verlassen ihn alle. Und Jesus sagt sogar seinen Jüngern, die Jahre mit ihm unterwegs waren, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus macht sich zum Sprecher und sagt dann für die Jünger, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dieses Kapitel, wo das jetzt so kippt, das ist Kapitel 6. Und da sind diese Verse 30, 35, auf die ich uns heute aufmerksam machen möchte, aus dem Johannesevangelium. Es geht um Jesus im Zusammenhang dieser Auseinandersetzung. Da sprachen sie zu Jesus: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Und was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Und Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich möchte uns auf zwei Aspekte in diesem Text aufmerksam machen. Und zwar, was ist das für ein Zeichen, fragen Sie, damit wir sehen und glauben? Und das Zweite ist, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Zunächst mal die Zeichen. Sie fragen nach einem Zeichen. Sie hatten das ja gerade gesehen, das mit der Speisung der 5000. Das hatten Sie erlebt. Aber welche Bedeutung haben die Zeichen im Johannesevangelium? Es ist hochinteressant, dass das Johannesevangelium nach diesen Zeichen strukturiert ist. Hebräisch Semeion. Und das ist im Johannesevangelium, sind die Wunder als Zeichen bezeichnet. Wir sagen Wunder, die Jesus getan hat. Aber das Johannes als Evangelist, der Evangelist Johannes, nennt diese Wunder Zeichen. Zeichen wofür? Zeichen, dass Jesus von Gott selbst beglaubigt ist. Dass Gott ihn beglaubigt. Zeichen, dass er der Messias ist. Wo steht das? Nikodemus sagt zum Beispiel in Kapitel 3 im Johannesevangelium, Rabbi, als er nachts da zu ihm kommt, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Warum weiß ich, dass du von Gott gekommen bist? Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und am Ende des Johannesevangeliums, da schreibt Johannes, warum er das Evangelium aufgeschrieben hat. Und er sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Die Zeichen haben im Johannesevangelium eine große Bedeutung. In Johannes 2 haben wir die Geschichte von der Hochzeit in Kana. Maria hatte priesterliche Verwandtschaft und das war offensichtlich eine priesterliche Familie da in Kana, in der Nähe nördlich von Jerusalem, von Nazareth. Jesus geht dahin, Verwandtenhochzeit, die haben steinerne Krüge. Warum steinerne Krüge? Weil die meisten Wasserkrüge waren aus Ton, aber im Ton, da konnten ja irgendwelche Tiere drin sein, Mücken oder sowas, die da versteckt waren, und dann waren die nicht mehr 100% koscher. Und wenn das eine priesterliche Familie war, legten die Wert darauf, dass das Wasser, mit dem sie sich reinigten, absolut rein war. Und deshalb brauchte man Steine, die extrem teuer waren. Das war absoluter Luxus, so wie bei uns Marmor, nicht? Also so war das auch da. Außerordentlich. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine sehr verarmte priesterliche Familie handelt, die aus der Verwandtschaft Marias dann dort nördlich bei Nazareth in Kana dann lebte. Und dann verwandelt Jesus das Wasser in Wein und dann steht da am Schluss die Zusammenfassung, dies ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Herrlichkeit, griechisch Doxa, hebräisch Kavod. Das ist, Kavod heißt auch das Gewicht, das, was jemand auf die Waage bringt. Die Bedeutung, die jemand hat, nicht? Also seine Göttlichkeit. Was bringt Jesus auf die Waage? Er ist Gott. Er ist der Schöpfer der Welt. Johannes 1, Vers 1. Diese Herrlichkeit, die offenbarte er, indem er dieses Zeichen tat, Wasser in Wein zu verwandeln. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das Zeichen offenbart die Göttlichkeit Jesu, dass er der Messias ist. Johannes 1, Vers 14, da steht, und das Wort wurde, der Logos wurde Sarx, Mensch, Fleisch, und zeltete unter uns oder wohnte unter uns. Zeltete erinnert an die Stiftshütte, also wie Gott kommt auf die Erde, wohnt in einer Stiftshütte, in einem Tempel, einem Heiligtum. So war Jesus auf dieser Erde, er zeltete unter uns, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Woran erkannten die Jünger zur Zeit Jesus seine Göttlichkeit, dass er der Messias war? An den Zeichen, die er tat. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Weinwunder, die Hochzeit, da steht ausdrücklich, das ist das erste Zeichen. Lesen wir ein bisschen weiter im Johannesevangelium, dann kommen wir zu Kapitel 4 und da steht die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten und da steht dann, dies ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat. Und damit sind wir eingeladen, im Johannesevangelium, diese Zeichen im Johannesevangelium mitzuzählen. Erste Zeichen, zweite Zeichen. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Was hat Johannes an Zeichen geschrieben? Bis zur Karwoche, also bis zu seiner Passion. Und das ist jetzt hochinteressant. In Kapitel 2 steht das, die Hochzeit zu Kana. Dann haben wir die Heilung. Dann haben wir die Heilung eines Gelähmten am Teich Bethesda, der über 30 Jahre lang da gelähmt war und keine Heilung finden konnte. An einem Sabbat heilte er ihn. Dann haben wir in Kapitel 6 hier in unserem Kapitel die Speisung der 5000 mit Brot und Fischen. Dann haben wir den Sturm. Jesus geht auf dem Wasser in der Nacht, kommt er, stillt den Sturm. Also ein unglaubliches Zeichen. Eigentlich kann nur Gott Wind und Meer befehligen, das kann sonst keiner. Wer ist dieser, fragen sie. Und dann haben wir in Kapitel 9 das Zeichen von dem Blinden, der blind geboren ist, für den es keine Chance auf Heilung gab. Wenn man blind geboren ist und nie Augenlicht hatte, dann kann man auch keine Heilung erwarten. Das war also hoffnungslos für ihn. Der geheilt wird von dem Messias, kommt zum Teich Siloa, also Teich Bethesda und Teich Siloa sind da erwähnt, auch wieder am Sabbat, sind parallel erzählt. Dann haben wir die Auferweckung des Lazarus. Was sofort auffällt, ist, dass wir hier eine gewisse Struktur in diesen Zeichen im Johannesevangelium erkennen. Das ist einmal das Weinwunder und das Brotwunder und dann haben wir den Lahmen und den Blinden. Das sind klassische Paare, Wein und Brot und Wein, wir kennen das vom Abendmahl, das ist ein klassisches Zeichen der Gegenwart Gottes im Mahl, in den Zeichen, die er gibt. Das ist ein wichtiges Paar, der Lahme und der Blinde. Da haben wir in den messianischen Verheißungen, ich habe nur eine hier aus Jesaja 35, stärkt die müden Hände und macht die wankenden Knie fest, sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Da ist euer Gott. Gott kommt auf diese Erde, sucht Gemeinschaft mit Menschen. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Da ist euer Gott, er kommt zur Rache, um zu regieren, um Gerechtigkeit zu geben. Gott, der da vergilt, kommt und er wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Als dieser Lahme da am Teich Bethesda saß, kommt Jesus zu ihm und spricht ihn an. Und fragt ihn, was Jesus ihm tun soll. Willst du gesund werden? Der Lahme sagt, ich habe keine Chance. 38 Jahre liege ich hier und immer, wenn das Wasser sich bewegt, das heißt Hoffnung auf Heilung, dann sind andere vor mir da, ich habe keine Chance. Aber aufgrund seiner Theologie, aufgrund von Jesaja 35 und vielen anderen Texten im Alten Testament, wussten sie, dass es Chancen gab für einen, der so lange gelähmt war, wenn der Messias kommt. Das heißt, das war eine zweite, er hatte die Chance, da ins Wasser zu kommen, aber die zweite Chance war, wenn der Messias kommt, dann hatte er eine Chance, geheilt zu werden. Und er geht hin, er kennt es nicht, glaubt es nicht. Dasselbe mit dem Blinden. Von Geburt an blind, das heißt, er hatte nie eine Chance, geheilt zu werden. Aber er wusste, wenn der Messias kommt, dann wird das passieren, dass die Blinden wieder geheilt werden. Wenn Gott kommt in den Messias, dann werden, wenn der Knecht Gottes kommt, der wird die Blinden auch wieder. Und der erkennt das, sieht Jesus, erkennt ihn als den Messias, diskutiert mit dem Hohen Rat. Da ist ja auch der Nikodemus dabei. Das heißt, die Argumentation von Nikodemus, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, Johannes 3, jetzt in Kapitel 9, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm und der Blinde argumentiert, niemand kann so etwas tun, so ein Wunder tun, wo kein Arzt helfen kann, es sei denn Gott mit ihm. und die, da gibt es eine Diskussion, und die Blinden sind die Hohen, der Hohe Rat sind die geistlich Toten und Blinden verstockt, wie Jesaja das gesagt hat in Kapitel 6. Und dieser eine, der blind war, der als verstoßen, von Gott verstoßen galt in der Gesellschaft wegen seiner Krankheit von Geburt an, dieser eine, der wird sehen, nicht nur körperlich sehen, physisch sehen, sondern er erkennt in Jesus das Licht, das in die Welt gekommen ist, das Wort Gottes, das in die Welt gekommen ist. Die Totenauferweckung. Und so haben wir hier ein interessantes Paar. Wir haben das Weinwunder am Anfang. Und da ist es ein Weinwunder bei einer Hochzeit. Das heißt, da war ein Ehepaar, die hatten zu wenig Geld und mussten jetzt die Hochzeit ausrichten. Und die vielen Verwandten, die der gesellschaftsgemäß alle willkommen waren, da reicht es nicht. Und Jesus hilft diesem Ehepaar aus einer Klemme heraus. Wunderbar. Aber gleichzeitig ist es das erste Zeichen, das Jesus tut, ist das Zeichen, das seine messianische Sendung einläutet. Im selben Kapitel noch, Kapitel 2, da wird der Johannes der Täufer gefragt, immer der Jesus, der predigt auch und der tauft auch, und was ist da? Und dann sagt Johannes der Täufer, ja, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Das heißt, jetzt beginnt die messianische Zeit als eine Brautzeit, und die messianische Zeit im Johannesevangelium wird eröffnet mit einem Wunder bei einer Hochzeit. Das heißt, es ist die messianische Zeit, die jetzt anbricht mit diesem Weinwunder. Und das Letzte haben wir, die Totenauferweckung. Nun, weiß nicht, ob wir es schon erkannt haben, aber diese Zeichen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, erinnern unglaublich stark an die Schöpfung der Welt. Die Schöpfungstage, da haben wir 8 Zeichen, 8 Schöpfungszeichen, aber wir haben 6 Tage, 7 Tage der Schöpfung der Welt. Am Anfang das Licht, dann Erde und den Luftraum. Dann wird die Erde ist vom Wasser bedeckt, aus der Erde wird das Land, kommt aus dieser Erde heraus am dritten Tag. Und dann schafft Gott das organische Leben. Und dann entstehen die Lichter, und dann wird der Raum, der Luftraum besiedelt, Fische im Wasser. Und dann in dem Luftraum fliegen die Vögel, dann kommen auf dem Land, vom dritten Tag ist das Land aus dem Wasser hervorgekommen, kommen die Landtiere und zum Schluss der Mensch. Wir wissen, am Ende dieser ersten Wochenhälfte entsteht das Leben, Pflanzen. Am Ende der zweiten Wochenende entsteht das ewige Leben, in dem Gott den Menschen schafft in seinem Bild, der für Ewigkeit und zur Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit geschaffen ist. Und am siebten Tag haben wir den Sabbat. Wir haben hier eine Wochenstruktur, eine Schöpfung, die Schöpfungswoche 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. Und als der Messias in diese Welt kommt, im Johannesevangelium, da steht das genauso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. Wir haben eine Wochenstruktur. Und das erinnert uns natürlich an den ersten Satz im Johannesevangelium. So hatte er sein Evangelium begonnen. Er sagte, am Anfang war der Logos, das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und Gott war das Wort, der Logos. Und derselbe war am Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe, das Wort, den Logos, gemacht. Und ohne den Logos ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das heißt, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer der ganzen Welt, in Vers 14, der wird Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit an den Zeichen, die er tat, 7 Zeichen. Das heißt, die Schöpfungswoche der Welt, Johannes 1, und die 7 Zeichen, die Jesus zur Zeit seines Lebens tat, die korrespondieren miteinander. Da wird er sichtbar, der Messias, Gott, der Logos. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde. Ganz Israel konnte das sehen. Johannes hat das aufgeschrieben, uns das so vermittelt. Er sagt, noch andere Zeichen hat Jesus getan, noch viele andere Zeichen. Aber diese habe ich aufgeschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr ihn erkennt, den Logos. Und das ist dieses Zeichen. Johannes 6, Vers 30, da sagen sie, was tust du für ein Zeichen? Ja, klar, die Zeichen, die Frage ist berechtigt, was tust du für ein Zeichen? Aber sie sind blind, sie sehen die Zeichen nicht. Sie erkennen nicht. Und dann spricht Jesus es direkt an, damit wir sehen und glauben. Was für ein Werk tust du? Und sie haben das Zeichen erlebt, gerade davon kommen sie her. Deshalb sprechen sie mit Jesus hier. Das Manna, und sie erinnern sich, ja, in der Wüste gab es Manna. Da hat Mose uns gegeben. Jesus sagt, das war nicht Mose, das war der Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel gibt euch Brot. Und er wird, ein zweiter Mose soll kommen, nicht? Im fünften Buch Mose steht das, ein Prophet wie Mose soll kommen. Auf den sollt ihr hören. Jetzt ist der zweite Mose da, er versorgt auch, wie er wird sichtbar hier. Er kommt, er gibt das Brot, wie Mose damals in der Wüste. Sie erkennen ihn, aber nur teilweise. Unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen, wie geschrieben steht. Jesus sprach zu ihnen, nicht Mose hat euch das gegeben, das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, er gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, von dem ihr wieder hungrig werdet, das ist nicht das wahre Brot. Das wahre Brot ist, von dem ihr gesättigt werden und auf ewig gesättigt seid. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und er gibt euch das Leben. Leben, ich habe es mehrfach betont, im Gegensatz zu dem Tod. Wir leben in der Todeswirklichkeit. Diese Welt ist in der Trennung von Gott ist eine Welt des Todes, des Sterbens. Und jetzt kommt Jesus in dieser Welt von Gott und er gibt das Leben. Er gibt das Leben. Und dann sagt Jesus diesen entscheidenden Satz. Sie sagen, gib uns dieses Brot des Lebens. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und jetzt beginnt im Johannesevangelium, und Johannes schreibt das so auf, für uns, damit wir glauben, damit wir Jesus erkennen, damit wir ihn sehen. Jetzt beginnt, wo das Volk sich von Jesus abwendet. Die Zeichen, die Jesus getan hat, der Nikodemus, die sagen, der kann ja nur der Messias sein. Wer ist das? Und jetzt wenden sie sich von ihm ab. Am Ende des Kapitels verlassen ihn alle. Und jetzt fängt Jesus an, direkt zu sagen, wer er ist. Ich bin. Das Interessante ist, mit dieser griechischen Formel, wo Jesus das so betont, erinnert er an den Jahwe-Namen des Alten Testamentes, wie Gott sich offenbart hat, Mose am Dornbusch. Mose fragt, wer bist du, was ist dein Name? Was sagt er? Eje Asher Eje. Ich bin, der ich bin. Und im Hebräischen ist das die Zeitstufe nicht so sicher. Das kann Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ausdrücken. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, so steht es in der Lutherbibel. Aber man könnte auch sagen, ich war, der ich war. Und Martin Buber hat gesagt, dieses ist kein philosophischer Ausdruck, der jetzt abstrakte, ontologische Dinge beschreibt, sondern dies ist ein Ausdruck der Zuwendung. Ich bin bei euch, das heißt, ich bin da. Und ich bin da für euch, das ist da enthalten, das ist ein Beziehungsausdruck. Ich bin jetzt da. Warum? Am Dornbusch, da war Israel in der Wüste, die waren unter Sklaverei, sie litten fürchterlich. Und Gott kommt und sagt, ich bin da, ja, um jetzt zu helfen. Und jetzt geht es auch durchs Rote Meer in das Land der Verheißung, das ich Abraham verheißen hat. Ich bin da, ich bin bei euch, ich bin da, sagt Gott. Und dieses Wort, ich bin der Gott der Väter, ich bin der ich war, ich bin der ich sein werde, ich bin bei euch, der ich bei euch war, der ich bei euch sein werde, ich bin das A und das O, ich bin Alpha und Omega, ich bin gestern, heute, morgen, ich bin Offenbarung 1 stellt sich Jesus mehrfach so vor, und gerade mit dieser Begrifflichkeit im Jesaja-Buch taucht das auf für Jahwe selbst, er ist es. Und jetzt gebraucht Jesus dieses Wort und macht damit den jüdischen Hörern, das sind ja jüdische Hörer, das sind ja Leute aus dem Judentum, die das hören, klar, ego, ich bin, emi hätte gereicht, emi heißt ich bin, aber er sagt ego, emi, das heißt ich, ganz groß betont, ganz stark betont, ich bin's. Das Brot des Lebens. Und damit gebraucht Jesus den Jahwe-Namen für sich selbst. Und so offenbart sich Jesus seinem Volk. Bis dahin mit den Zeichen. Jetzt direkt in der direkten Ansprache. Und das ist natürlich ein Skandal. Deshalb wenden sie sich ab von ihm. Das Interessante ist, auch diese Zeichen sind in einer interessanten Form. Diese Worte, die Jesus da gebraucht, im Johannesevangelium verteilt. Und zwar gibt es 7 Worte, wo das so steht, ich bin, und dann kommt ein Attribut. Da steht, eher Abraham war, ego emi, bin ich. Das ist aber ein bisschen anders von der Form her. Von der Form her mit Attribut haben wir 7 Worte. Und auch die sind hochinteressant strukturiert. Das Erste, das fängt hier an in Kapitel 6, wo das Volk sich trennt. Also Gott kommt in die Welt, Jesus kommt zu seinem Volk. Das Volk ist da und sie sehen die Zeichen, erkennen ihn, fragen, wer ist das, wie funktioniert das, wer ist dieser? Und sie erkennen ihn nicht. Und dann sagt Jesus, ich bin's, das Brot des Lebens. Jesaja 54. Ich bin's, das Brot des Lebens. Und dann das nächste in Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Brot des Lebens, Auferstehung und Leben. Weg, Wahrheit, Leben, der Weinstock. Doch hier haben wir eine Struktur. Diesmal nicht die Wochenstruktur, sondern die Menorahstruktur. Ringförmig, konzentrisch angeordnet. Brot und Wein rahmen diese Ich-Bin-Worte. Dann haben wir das Licht und die Wahrheit, die Tür und die Auferstehung. Gott kommt. Die Menorah, ein Symbol für den Geist, Jesaja 11. Der siebenfache Geist ruht auf mir in Offenbarung 1. Die 7 Geister in der Hand Gottes. Der siebenfache Geist Gottes, der bei Gott ist. Der Geist Gottes, ich bin Yahweh, und dann kommen immer Paare, Attribute, so auch hier Jesus, ich bin's, im Zentrum der gute Hirte. Das ist Jesus, dein guter Hirte. Er ist die Tür zum Leben, er ist die Auferstehung zum Leben, zum ewigen Leben. Er ist das Licht für die Welt, er ist der Weg, die Wahrheit. Er ist Brot und er ist Wein. Meine Frau backt gerne Brot, ich auch. Das war mein erstes Brot, das ich auf dem Grill mal gebacken habe, im Dutch. Ne? Schmeckte wunderbar, herrlich. Gestern haben wir meine Frau noch mal abends noch mal ein Brot, war schon abends fertig dann mit herrlich Sauerteig, 1,5 Tage gesäuert. Und wunderbar, da braucht man nur ein bisschen Käse drauf und das ist Lebensgenuss pur. Auch hier braucht man eigentlich nur Butter drauf und dann schmeckt das schon herrlich. Das Brot, Brot wirklich Lebensgenuss. Und wenn Jesus das auch im Vaterunser so sagt und wir sagen, was hat das Brot für eine Bedeutung, das ist alles, was wir zum Leben brauchen. Es ist das Lebensmittel schlechthin. Ist die Nahrung, die wir brauchen für unseren Körper, damit das alles funktioniert. Unser Körper ist ja extrem hochkompliziert. Jede Zelle ist hochkompliziert. Das Auge ist ein Wunderwerk. Die Haut, das größte Organ, ein Riesenwunderwerk. Alles an unserem Körper. Brot des Lebens, auch die Kleidung, die wir tragen. Gegen die Kälte, gegen den Schmutz. Ein Dach über dem Kopf zu haben. Menschen, mit denen wir zusammenleben, soziale Gemeinschaft. Kein Mensch kann leben, der keine soziale Gemeinschaft hat. Wir sind so geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft untereinander. In Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen. Gute Lebensbedingungen in Gesellschaft und Politik, Gesundheit, alles das ist Brot des Lebens. Eine Arbeit zu haben, wo wir unser täglich Brot verdienen können und erarbeiten können. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, dass unser Leben nicht wertlos ist und nicht ziellos ist. Allgemeine Zufriedenheit im Leben, alles das Brot des Lebens. Und da sagt Jesus nun, ich bin das für dich. Ich bin das. Deswegen kam der Schöpfer in Jesus in diese Welt hinein, weil er das geben wollte, weil er das sein wollte. Ich bin das Brot des Lebens. Deshalb sagt er, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern bleibt bis zum ewigen Leben. Und das ist die Person Jesu Christi selbst. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm, auf Jesus, ist das Siegel Gottes des Vaters. Matthäus 4, Vers 4, da hatte Jesus das schon dem Versucher gesagt, als er ihm da kam, mach dir Brot, schaff dir Brot, denn es ist doch wichtig, dass du überlebst. Da hat Jesus geantwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes gibt. Gott hat uns Menschen gewollt und er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Er gibt uns sein Wort. Und das, was wir zum Leben brauchen, ist das Brot, das wir essen, unseren Zähnen kauen, das Brot, das unsere Seele braucht, unser Menschsein braucht, das ist das Wort Gottes, das ist die Heilige Schrift, wo wir Gott begegnen, wo wir diese große Geschichte haben von Gott mit der Welt und unseren eigenen Platz heute im Jahr 2026 einordnen. Wie passen wir rein in diese Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung? Das persongewordene Wort Gottes in Jesus Christus. Und Johannes sagt das ja, er ist der Logos, er ist das Wort Gottes, das wir brauchen zum Leben, dem wir leben können. Schließe damit. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wir haben zweimal das Paar gehabt, Brot und Wein, Wein und Brot, bei den Zeichen, bei den Ich-Bin-Worten. Und das ist das Zeichen, dass wir ja auch als Sakrament, als Protestanten, als evangelische Menschen haben. Wir haben das Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das ganz konkret. Wir spüren das Brot ja in unserem Gaumen. Wir spüren den Wein. Und so wie wir es spüren, wissen wir, so ist Christus, den wir nicht sehen, der unsichtbar ist, für unsere irdischen Augen unsichtbar ist. So ist Christus uns Brot im Brot und Wein. Er gibt sich uns in seinem Sterben am Kreuz. Er gibt sich uns ganz, 100%. Er ist da. Er ist bei uns. Eine wunderbare Verheißung, ein wunderbares Wort, mit dem wir auch in diese Woche gehen können. Jesus stellt sich uns vor, lädt uns ein. Vertraue mir, ich werde da sein für dich. Ich bin's, ich bin da, ich bin bei dir. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wenn wir in dein Wort hineinsehen und dein Wort lesen, dann staunen wir, in wie vielfältiger Weise du dich selber uns zu erkennen gibst. Du, Jesus Christus, warst damals nicht nur auf dieser Erde, sondern du warst Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Erstaunliche ist, du liebst uns und du kümmerst dich um uns und du kennst uns. Du weißt um unsere Situation auch heute. Du weißt, wo wir Hunger haben, wo wir verzweifelt sind. Du kennst die tiefsten Nöte unseres Lebens und weißt, welches Brot wir heute brauchen, welches Wort wir brauchen. Herr Jesus, komm du, sprich du in unsere Herzen hinein. Komm du in unsere Seele hinein, in unsere Gedankenwelt hinein. Offenbare dich mit deiner Schönheit, mit deiner Größe, mit deinem ganzen Heil und deiner ganzen Rettung. Jesus, wir loben dich für alles, was du uns gegeben hast, für deine Treue, dass du an diesem Tag, in dieser Woche bei uns sein willst, wie du es verheißen hast, wie du es zugesagt hast, dass du mit uns gehst. Herr, und nun komm und segne uns. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.